Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hola y bienvenidos beim ersten Onda Info in diesem Jahr.
Der Schwerpunkt unseres ersten Onda-Infos in diesem Jahr liegt auf Stimmen und Initiativen des Weltsozialforums in Porto Alegre in Brasilien in der ersten Februarwoche. In Zeiten größter Unruhen in Argentinien organisieren sich die Menschen in basisdemokratischen Versammlungen. Als Antwort auf die erneute Verdrängung der Verbrechen in Chile rühren Jugendliche in den Wunden der Pinochet-Diktatur und versuchen durch die FUNA die Gesellschaft wachzurütteln.
Dieses Forum nimmt die Vielseitigkeit und Utopien, die dem Kampf der Völker für eine solidarische, multikulturelle Gesellschaft auf dieser Erde dienen, wieder auf. Wir wollen Wege finden, die zum Frieden führen, zu Zusammenhalt, Toleranz und politischem Pluralismus in einer Demokratie mit sozialer Verantwortung. Das sind die Ziele des zweiten Weltsozialforums.
Adolfo Pérez Esquivel, Friedensnobelpreisträger von 1980, der während einer Demonstration auf dem Forum interviewt wurde, unterstreicht, wie wichtig Vielseitigkeit im Denken und Handeln ist und dass man diese in die Politik einbringen muss.
Das Forum ist ein Raum für Reflexion, Artikulation und alternative Vorschläge. Und es braucht eine Form. Wir müssen all dem eine politische Dimension verleihen, die den sozialen Bewegungen bislang fehlt. Es gibt eine tiefgreifende Verdrossenheit gegenüber der politischen Führung. Aber diese wird so lange bestehen, bis wir unser Denken ändern und durch unser Handeln eine neue Politik schaffen, die auf eine den Menschen respektierende Ethik aufbaut. In dieser Gesellschaft hat alles einen Preis, aber nicht unbedingt einen Wert, denn Preis und Wert sind nicht das Gleiche. Ich glaube, wir sind an einem historischen Moment angekommen, an dem die Antworten der Völker wie in einem unterirdischen Fluss plötzlich an die Oberfläche gelangen und sich manifestieren.
Die armen Länder der Welt werden von einer Wirtschaftskrise heimgesucht, deren Ursache zum Großteil in der enormen Schuldenlast liegt, die von ihren Regierungen im letzten Jahrzehnt angehäuft wurde. Der letzte Fall ist Argentinien, einst eines der reichsten Länder Lateinamerikas. Nach jahrelangen Einsparungen im Sozialbereich musste der jetzige Ex-Präsident Fernando de la Rúa die Zahlungsunfähigkeit des Landes erklären und damit auch den Stopp der Zahlungen der horrenden Zinsen an die meist ausländischen Schuldner. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds sind für einen Großteil dieser Misere verantwortlich. Jahrelang haben sie die Entwicklungsländer gedrängt, Kredite aufzunehmen, um ihre lokalen Ökonomien in Gang zu bringen. Doch erst vor einem Jahr mussten sogar der Chefökonom der Weltbank, Robert Steglitz, anerkennen, dass diese Strategien nicht aufgingen. Die lokalen Ökonomien entpuppten sich als zu schwach, um die empfohlenen Privatisierungsprogramme und die Lockerung der Importbeschränkungen tragen zu können. Ein weiterer Faktor sind die fallenden Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt. Es wird immer offensichtlicher, dass die Entwicklungsländer nicht sehr viel länger in der Lage sein werden, den Auswirkungen der Schuldenlast standzuhalten. Zurzeit gibt es mehrere Vorschläge, um dieser Situation zu begegnen. Sie reichen vom vollständigen Schuldenerlass bis hin zu einer Neuverhandlung der Zinssätze. Die Internationale Plattform für Menschenrechte, Demokratie und Entwicklung hat das Tribunal der Andenstaaten ins Leben gerufen, um die Schulden selbst vor Gericht zu bringen. Für den Nobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel sind die Schulden sowohl unmoralisch als auch ungesetzlich.
Zunächst einmal sind die Schulden unmoralisch und sie fordern hohe Opfer von den Menschen. Sie führen zum sozialen Ausschluss ganzer Schichten, zu Armut und Marginalisierung durch Arbeitslosigkeit. Hinter den Auslandsschulden stehen Unterdrückungsmechanismen. Und was sie uns gebracht haben, sind kapitalistische Anpassungsmaßnahmen und Privatisierungen. Und den Menschen nahmen sie ihren Reichtum.
Auf der Grundidee der Illegalität der Schulden basiert das Tribunal. Alejandro Teitelbaum ist Ankläger des Tribunals. Er erklärt, warum die Schulden nicht nur eine moralische Frage sind.
In vielen Fällen wurden die Schulden auf illegale Weise aufgenommen, auf illegale und heimtückische Weise. Auf der einen Seite wurden viele Schulden ursprünglich nur vorgetäuscht. Das bedeutet konkret, dass transnationale Banken und kapitalistische Unternehmen in der sogenannten Dritten Welt Geld hin und her schoben. Auf diese Weise machten sie Schulden, die gar keine waren. Und diese fiktiven, privaten Schulden wurden später von den Regierungen übernommen. Und nun müssen die Staaten die hohen Zinsen zahlen. Auf der anderen Seite ist es in vielen Ländern, wie zum Beispiel Argentinien und Ecuador, eigentlich gesetzliche Pflicht, die Zustimmung des Parlaments einzuholen, bevor Kredite aufgenommen werden können. Und in keinem dieser Fälle ist dies geschehen. Es handelte sich um eine Entscheidung der jeweiligen Exekutive, die zudem später schreckliche Konditionen für die Rückzahlung ausgehandelt hatte.
Ein weiteres Element dieser kriminellen Politik sind die enormen Zinssätze, die bis zu 15% betragen. Die Mitglieder des Tribunals schlagen eine Überprüfung der Gesetzmäßigkeit der Zinszahlungen vor.
Wenn man die Summe aller zurückgezahlten Zinsen betrachtet, kommt man zu dem Schluss, dass alleine dadurch die Schulden mehr als genug zurückgezahlt worden sind.
Das ist der Grund, warum sich Menschen aus ganz Lateinamerika entschlossen haben, die Frage der Schulden vor Gericht zu bringen und ein Tribunal dafür einzurichten. Die Angeklagten werden die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und andere Finanzinstitutionen weltweit sein. Adolfo Pérez Esquivel und Alejandro Teitelbaum erläutern:
Es un tribunal que tiene por objetivo la conciencia ética y también política.
Das Ziel des Tribunals ist es, ein ethisches und politisches Bewusstsein zu schaffen. Es soll die Verantwortung der internationalen Finanzzentren für die Krise aufzeigen, die wir zurzeit in Argentinien, Ecuador und anderen Ländern in Lateinamerika, Afrika und Asien durchleben.
En el resto de América Latina y de otros continentes como África y Asia.
Was wir wollen, ist, dass die Menschen verstehen, dass es ein viel schlimmeres Verbrechen ist, ganze Länder ausbluten zu lassen, als in einem Bus eine Brieftasche zu klauen.
Das endgültige Ziel ist es, den Fall vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu bringen, was theoretisch möglich ist. Ähnliches wurde bereits einige Male erreicht, zum Beispiel die Verurteilung der USA wegen des Einmarsches in Puerto Corinto in Nicaragua und ihrer Unterstützung der Contras. Aber dafür müssen alle betroffenen Länder zusammenkommen und eine gemeinsame Anklage formulieren. Esquivel glaubt, dass dafür große politische Reformen eine Grundvoraussetzung sind.
Wir brauchen eine Änderung der politischen Verhältnisse, einen politischen Neuaufbau, denn die derzeitigen Regierungen werden von Furcht beherrscht und Angst ist keine mögliche Grundlage für eine neue Gesellschaft freier Männer und Frauen.
Wie den Nazis wird es euch ergehen. Wo auch immer ihr hingeht, die FUNA wird euch kriegen, singt diese Gruppe junger Chileninnen und Chilenen. Alle paar Wochen versammeln sie sich zu Hunderten am Arbeitsplatz oder am Wohnort eines ehemaligen Folterknechts, Mörders oder Komplizen der Militärdiktatur, um diesen zu funieren. Funar, das heißt im chilenischen Jugendslang, so viel wie jemanden reinreiten, drangeben, ihn fertig machen. Ja. Im Chor verlesen die FUNA-Aktivisten die Informationen, die sie über den Betreffenden herausgefunden haben. Welche Rolle er in der Diktatur gespielt hat, für welche Taten er verantwortlich ist. Je mehr Nachbarn, Angehörige oder Arbeitskollegen das hören, umso besser. In diesem Fall richtet sich die FUNA gegen Sergio Muñoz, der bisher völlig unbehelligt als Zahnarzt in einer Klinik praktiziert hat. Unter der Diktatur hatte Muñoz in einer medizinischen Brigade des Militärs dafür gesorgt, dass die Gefolterten nicht starben, bevor sie alle Informationen preisgegeben hatten. Die jungen Demonstranten dringen bis in sein Behandlungszimmer vor. Als sie dem früheren Folterarzt Auge in Auge gegenüberstehen, können sie ihre Wut kaum noch zügeln. Bei so einer Konfrontation fehlt nicht viel und es setzt Prügel. Warum es doch nicht dazu kommt, erzählt der 27-jährige Alvaro, der die FUNA mit begründet hat.
Natürlich hätten wir durchaus Lust dazu, logisch, aber wir müssen uns kontrollieren und zeigen, dass wir eine seriöse Organisation sind. Auch glaube ich, dass es viel schmerzhafter für den Folterer ist, dass er vor der Bevölkerung und vor seiner Familie bloßgestellt wird. Besonders in Bezug auf seine Vergangenheit. Eine Tracht Prügel hätte er nach einer Woche wieder vergessen, aber dass deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn und die Leute, mit denen du zusammenlebst, wissen, was du getan hast, das kannst du nie mehr rückgängig machen. Und wenn dir das Ganze dann noch ein zweites Mal passiert, dann ist das schon eine schwerwiegende Sache.
Die FUNA wird von jungen Leuten getragen, die einen anderen Blick auf die Vergangenheit haben als die klassischen Menschenrechtsorganisationen. Sie haben weniger schmerzliche Erfahrungen am eigenen Leib gemacht, dafür sind sie zu jung. Aber sie sind nicht resigniert, sie haben mehr Wut im Bauch und eine unbändige Lebenslust. So enden die Demonstrationen der FUNA regelmäßig in einer Art Party. Es wird Musik gemacht, gesungen und getanzt. Die 28-jährige Isabel erzählt, wie sie dazu kam, bei der Bewegung mitzumachen.
Mein Vater war Betriebsrat in einem Unternehmen. Sie haben ihn an seinem Arbeitsplatz abgeholt, zum Nationalstadion mitgenommen und später auf die Gefängnisinsel Dapson geschickt. Irgendwann wurde er entlassen und wollte nie etwas gegen seine Peiniger tun. Er lebte nachher ein völlig anonymes Leben und verlor jeden Sinn für Freude. Ich habe erlebt, wie mein Vater lebendig gestorben ist. Mich an ihn zu erinnern, ist schmerzhaft. In der FUNA habe ich eine Gruppe gefunden, mit der ich mich voll und ganz identifizieren kann. Es ist eine Organisation von jungen Leuten, die für die Rekonstruktion des historischen Gedächtnisses kämpft und für die Erinnerung an unsere gefallenen Freunde, die soziale Kämpfer waren. Vor allem aber kämpft die FUNA für das Leben.
Die meisten FUNA-Aktivisten wollen weniger um die Opfer von damals trauern, als vielmehr ihre Ideen weitertragen. Sie haben sich den alten Traum von einer gerechten Gesellschaft angeeignet, für den die Jugend auch schon in den 70er Jahren auf die Straße ging. Sie rufen, diesen Traum träumten damals alle und er ist immer noch unser Traum. Auf den Demonstrationen in Buenos Aires werden keine politischen Reden geschwungen. Der Unmut wird stattdessen durch massenhaften Krach ausgedrückt. Durch Klappern mit leeren Kochtöpfen. Que se vayan todos, sie sollen alle verschwinden, lautet die Forderung der Demonstranten. Von der korrupten Politikerschicht, die sich seit Jahrzehnten an der Macht abwechselt, wollen die Argentinier definitiv nichts mehr wissen. Über 20 Demonstranten sind seit dem Beginn der Massenproteste von der Polizei erschossen worden. Und trotzdem gehen die Proteste weiter. Inzwischen hat sich die Bevölkerung basisdemokratisch organisiert. Jeder Stadtteil von Buenos Aires hält eine wöchentliche Versammlung ab, wo neue Protestaktionen und Forderungen besprochen werden. Sonntags treffen sich die Delegierten aller Stadtteilversammlungen in einem zentral gelegenen Stadtpark, um die Ergebnisse zusammenzuführen. Wie so oft sind vor allem junge Leute der Motor der neuen Protestbewegung. Während einer Versammlung in dem Hauptstadtviertel La Paternal meldet sich Bebi zu Wort, eine etwa 20-jährige junge Frau.
Para mí, los supermercados también son enemigos. Se llevan
Für mich zählen auch die Supermärkte zu unseren Feinden. Sie schaffen nicht nur ihre gesamten Gewinne außer Landes, sondern beuten auch Kids wie mich extrem aus, indem sie miserable Arbeitsbedingungen bieten. Das weiß jeder, der einen Freund oder Sohn hat, der im Supermarkt arbeitet. Außerdem treiben sie die ganzen umliegenden kleinen Geschäfte in den Bankrott. Deswegen möchte ich vorschlagen, auch um den Beschluss der Zentralen Versammlung vom letzten Sonntag umzusetzen, dass wir eine Aktion gegen den Supermarkt hier in San Martin Coto machen. Wir könnten zum Beispiel fordern, dass sie ab sofort umsonst große Lebensmittelpakete an die bedürftigsten Leute aus dem Viertel verteilen. An die, die wirklich hungern müssen, wie die Leute von der stillgelegten Milchfabrik zum Beispiel oder andere Arbeitslose.
Viele Supermärkte sind in den letzten Wochen auch schon direkt geplündert worden. Die Leute haben sich ein Beispiel daran genommen, dass Selbstbedienung für die oberen 10.000 offenbar völlig selbstverständlich ist. Diese praktizieren sie schließlich seit Jahren völlig ungestraft. Allein in den letzten 6 Monaten sollen 87 Banker insgesamt 26 Milliarden Dollar außer Landes geschafft und Argentinien auf diese Weise finanziell ausgetrocknet haben. Als Folge davon haben viele Normalbürger seit Monaten kein Gehalt mehr bekommen und auch an eventuelle Ersparnisse kamen sie nicht heran, weil alle Bankguthaben bis auf einen Minimalbetrag gesperrt waren. Der 23-jährige Student Daniel erklärt, was für ihn das Besondere an den Stadtteilversammlungen ist.
Es ist eine sehr spezielle Atmosphäre, weil die ganzen Nachbarn zusammenkommen, egal zu welcher Partei sie gehören. Das Einzige, was zählt, ist, dass du hier wohnst. Da tut sich ein Feld für Befreiung auf, an dem alle mitwirken. Bis jetzt steckt der Prozess noch in den Anfängen, aber es könnte dazu kommen, dass die ganze Bevölkerung sich so organisiert. Hier wird auch nicht nach Klassen unterschieden. Es gibt keine getrennten Versammlungen für die Mittelschicht und für die Unterschicht.
Vor allem transportieren die Assembleas, so heißen die Versammlungen, eine neue Vorstellung von Demokratie. Die Argentinier geben sich nicht mehr damit zufrieden, alle 4 Jahre nur ein Kreuzchen zu machen. Der Gewählte, so empfinden sie, macht sowieso immer das Gegenteil von dem, was er im Wahlkampf versprochen hatte. Jetzt sagt die Bevölkerung, die Demokratie, das sind wir, und beginnt das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Bisher ist offen, in welche Richtung sich die Lage entwickeln wird. Selbst der Internationale Währungsfonds äußerte sich am Wochenende besorgt. Am grundsätzlichen Unmut und Misstrauen der Bevölkerung wird vermutlich auch das für diese Woche angekündigte neue Wirtschaftsprogramm wenig ändern. Doch für den 53-jährigen Oscar Ramirez gibt genau das Anlass zur Hoffnung.
Auf jeden Fall erleben wir einen grundsätzlichen Umbruch. Ich bin zwar kein Hellseher und kann deswegen nicht sagen, was daraus hervorgehen wird, aber irgendetwas wird daraus entstehen, und zwar etwas Gutes. Das hat es in Argentinien noch nie gegeben, dass die Leute so zusammenkommen, um Ideen auszutauschen und sogar gemeinsam Sachen zu planen oder um konkrete Forderungen an Parlament und Regierung zu stellen. Denn hier geht es immer um Konkretes, ob es nun die eingefrorenen Bankkonten sind oder das korrupte Justizsystem.
Eins ist jedenfalls sicher. Auch unter dem Ende Dezember eingesetzten Präsidenten Eduardo Duhalde kommt das Land nicht zur Ruhe. Die Massenproteste, denen immer häufiger nur noch mit polizeilicher Repression begegnet wird, gehen ungebrochen weiter.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.